Mein Thema, und das muss ja leicht sein, was ist Weisheit? Und ich habe nur zwei Antworten auf diese Frage gefunden. Die Frage, was ist Weisheit? Könnte man so sagen, Weisheit kann als Ziel verstanden werden, das wir suchen. Das ist ja, was den Menschen auch vom Tier unterscheidet, dass wir einen Sinn in unserem Leben sehen, dass wir ein Selbstbewusstsein haben. Die Weisheit fragt nach dem Grund, nach dem Sinn des Lebens. Wahrhaftigkeit ist Weisheit. So eine Klammer an. Alles, was wir studieren, was wir sagen, wenn es von Lüge ist, wenn es nicht Wirklichkeit ist, wenn es nicht wahrhaftig ist, ist es vergebens. Es ist also weise, die Wahrheit erkannt zu haben und dementsprechend zu leben. Oder zumindest versuchen zu leben. Die erste Antwort, die ich gefunden habe, und die wird jetzt einigen Raum einnehmen, steht in einem Buch, was ich vor ganz kurzer Zeit gelesen habe. David Brooks ist der Verfasser und das Buch heißt Das soziale Tier. Ich habe erst gedacht, das muss ja soziale Wesen heißen. Nein, aber es heißt Das soziale Tier, Untertitel Ein neues Menschenbild. Das wird dargestellt an zwei fiktiven Personen mit hunderten von wissenschaftlichen Stellen, auf die es Bezug nimmt, aber um das nicht so nüchtern zu machen, hat das sehr geschickt zwei Personen erfunden, Harold und Erika, die sich kennenlernen, die heiraten und ihr Leben gemeinsam verbringen. Ich werde also jetzt Auszüge aus den Auszüge und Anmerkungen aus den letzten beiden Kapiteln dieses Buches zu dem Thema vortragen. Das erste Kapitel, das vorletzte Kapitel also heißt Sinnsuche und das letzte Kapitel, der letzte Tag. Erstens Sinnsuche. Brooks schreibt in seinem berühmten Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, schreibt Viktor Frankl. Die Suche des Menschen nach Sinn ist die wichtigste Triebfeder in seinem Leben. Könnte man schon mal einige Zeit drüber nachdenken. Auch mit den Außenstehenden. Wie sprechen wir sie an? Was bewegt sie wirklich? Die Suche nach Sinn. Harold, alt und schwer krank, dachte zurück an sein Leben. Er suchte etwas, das er als Berufung oder Mission seines Lebens bezeichnen könnte. Harold gelangte zu dem Schluss, dass der Sinn des Lebens einfach nicht zu ergründen sei. Und wenn wir mal an die Menschen näher rankommen, dann ist das oft genau die Schlussfolgerung. Ja, man kann ja nicht wissen. In den Dramen seiner Beziehung erlebte sich als Zusammenhänge, als authentische Person. Wenn er aber versuchte, sich selbst als getrennte einzelne Person zu sehen und sich fragte, was und wer er war, wofür er lebte, konnte er kein klares Bild von sich selbst heraufbeschwören. Das ist die eine Denkweise in der Welt. Jeden Morgen bete ich ein vorformuliertes Gebet, was ich seit vielen, vielen Jahren bete. Wer sich selbst vergisst, der findet. Und wer mit dir stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Aber die Menschen, die von Jesus nichts wissen, die haben diese Möglichkeit nicht. Aber immerhin, man sieht, wie viel da im Leben ist. In dem anderen, da erkennt er sich. Aber sich selbst, die Selbsterkenntnis, die dann vielleicht zur Umkehr führen würde, bleibt ihm verschlossen. Es war, als wäre er eine optische Täuschung, nur dann sichtbar, wenn man nicht direkt hinsah, und unsichtbar, sobald man seine Aufmerksamkeit auf sich selbst richtete. Buch schreibt, die Menschen neigen dazu, die Menschen, nicht die Christen, oder die Menschen neigen dazu, ihr Leben als eine Geschichte von Schuld und Erlösung zu betrachten. Nichts Besonderes, dass wir den Menschen klar machen wollen, dass da irgendwas in ihrem Leben nicht stimmt. Das fragt sich jeder, fast jeder, jeder normale Mensch. Einstmals waren sie vom rechten Weg abgekommen. Aber dann lernten sie, an sich selbst zu arbeiten, taten irgendetwas Sinnvolles. Sie kehrten zurück auf den rechten Pfad. Schon eine Illusion. Man muss in seinem Leben irgendetwas Sinnvolles tun und auf den rechten Pfad zurückkehren. Und er schreibt dann weiter, von diesem Moment hatte ihr Leben einen Sinn. Selbsttäuschung, sage ich, Selbsterlösung. Jetzt meinten sie, ihr Leben hätte einen Sinn. Je länger der Prozess der Selbstanalyse andauerte, umso trauriger wurde er. Ihn quälte das Gefühl, dass es einen letzten Termin gäbe, den er nicht einhalten würde. Klar, ne? Wenn mit dem Tod alles zu Ende ist, dann kommt die Frage, das wollte ich noch machen, das wollte ich noch machen, noch einmal nach New York, noch einmal eine Radtour. Das ist natürlich dann, wenn es das Ende ist, schwierig. Aber, jetzt geht's weiter, der nimmt ja schon nicht auf die leichte Schulter, müssen wir uns selber fragen, wie gehen wir mit den Schwierigkeiten unseres Lebens um? Denn er fährt fort, empirische Befunde deuten darauf hin, dass grüblerische Selbstbetrachtung oftmals schädlich ist. Depressive Menschen greifen gezielt die negativen Ereignisse und Gefühle in ihrem Leben heraus und stärken die entsprechenden neuronalen Netzwerke. Das kann ich jetzt nicht erklären, weil dann wird eine Predigt für sich werden. Sie stärken diese Netzwerke dadurch, dass sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten, Die Folge ist, dass diese Netzwerke dominant werden. Manchmal erging es Harold wie Kafka. Und der hat geschrieben, wie kläglich ist meine Selbsterkenntnis, verglichen mit der Kenntnis meines eigenen Zimmers. Wir kennen die anderen, wir kennen unseren Arbeitsplatz, wir können auch sehr gut beschreiben, wo bei uns der Herd, der Küche, der Kühlschrank, das Wohnzimmer ist, wo die Bücher stehen, meistens jedenfalls. Aber wenn wir uns selber, vor uns selber erklären sollen, wie gut kenne ich mich, wie steht es um meine Selbsterkenntnis, wie geht es mit meinen Stärken und Schwächen, dann, sagt der Autor, und da kann ich ihm zustimmen, hapert's. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel und dann wird es schon traurig, finde ich. Das Kapitel heißt Der letzte Tag. Harold stieß auf ein Foto von sich. Auf dem Foto war er ungefähr 6 Jahre alt. Stöbert mal, vielleicht zu Hause in euren Fotoalben. Ach, Anlass ist ja sehr gut. Müsst ihr ja alle machen. Dann stoßt vielleicht auch ein Foto wie Harold, wo ihr 6 Jahre alt gewesen seid. Was habe ich mit diesem Jungen gemein? Fragte sich Harold. Nichts. Außer, dass ich das selbst war. Er hatte, Kommentar von mir, sich selbst verloren. Sein in ihm grundgelegtes Königreich, alle Schätze, alle Möglichkeiten, die er hatte, Er war, ohne sich jemals dessen bewusst zu werden, wirklich der verlorene Sohn. Denn von Geburt an sind wir von Gott geliebt. Ich versuche, danke, dass du es sagst, gut, dass du es sagst, weil ich kann meine Stimme nicht kontrollieren. In meinem Gedächtnis schreie ich im Augenblick. Warte mal, ich mach's mal anders. Ich stelle das, stell das mal leiser. Vielleicht muss ich dann lauter reden, um mich zu hören. Versuch's mal. Wenn nicht, dann sag's nochmal. Ne? So. Also sag, ob's besser wird. Herold dachte, es gebe einen Wesenskern, der sich mit dem Alter geändert hatte. Ohne jedoch zu etwas grundlegend anderen zu werden. Und diesen Wesenskern nannte Herold Seele. Ist lauter so? Ja. Nicht? Er meint Seele, mit Seele meint er sein Ich. Hier geht es, wenn wir im Fortgang der Sache sehen, um Seele als unser Ich oder um unser Bewusstsein. Sein. Herold war zur Überzeugung gelangt, dass sein bewusstes Selbst, die Stimme in seinem Kopf, mehr Diener als Herr war. Es diente dazu, die Seele, sein Ich, sein Bewusstsein von sich im Innern zu nähren. Das, wenn man sieht, das denken auch Menschen, die von Gott nichts wissen. Sie merken, da ist etwas in mir, das muss genährt werden, zu zügeln, zu pflegen, zu verfeinern und zu vertiefen. Herold, und das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, was jetzt kommt, war immer davon überzeugt gewesen, dass es da etwas Jenseitiges, jenseits des Lebens gebe. Er hatte immer... Und dieses Wort, prüft mal, wie viel Mal euch das Leute schon gesagt haben. Er hatte immer irgendwie an einen jenseits von Raum und Zeit existierenden Gott geglaubt. Bis dahin folgen uns die meisten Menschen. Dann ist für sie Gott nicht Person, der die lieben kann, die trauern kann, sondern ist eine Kraft. Also irgendwo weiß man schon, die Welt, die kann wohl schlecht so aus dem Nichts Hokuspokus entstanden sein. Er hatte ein weltliches Leben gelebt und bedauerlicherweise niemals die Gegenwart des Göttlichen gespürt. Viele Menschen, ich erlebe bei unserem Nachbarn, bedauern das. Aber die Ohren auf, vielleicht muss man dem mal ein Hörgerät verkaufen. Ach, dann sprechen sie zu leise, ist auch nicht so gut. Er dachte dabei an Synapsen, auf die Kräfte einwirken. An Korinther 1,13 hat er nicht gedacht. Wäre vielleicht mal eine Stelle, die zu empfehlen wäre. Er besaß ein Repertoire von Charaktereigenschaften und Reaktionsmustern, haben wir ja alle, ne? Die einen ein bisschen phlegmatisch, die anderen so ein bisschen mehr ins Geschirr gehend, spontan, temperamentvoll. Das ist ja eben, kann man nicht, und das ist einem in die Wiege gegeben, ob man so ein bisschen ruhiger Charakter hat oder ein temperamentvoller. Wir haben gerade neulich mit Freunden zusammengesessen, die wir länger nicht gesehen haben, und die sagten: Ach, wir müssen euch, Eka und mir, ein Temperament machen. Ihr seid so jung geblieben, wir haben neulich Besuch bei zwei 71-Jährigen gemacht. Oi, 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 oi. Also, das täuscht dann auch. Die Wehwehchen hat man mit 71 so oder so. Er war gereift, die Eigenschaften hatten sich behauptet, sie waren zurückgewichen, kann man auch Altersweisheit nennen, oder sie waren zurückgebildet worden. Was das Leben halt so aus einem macht. Sein ganzes Leben hatte er sich gefragt, wie sein Leben ausgehen würde. Und jetzt war die Geschichte an ihr Ende gelangt. In ihm war kalte Todesangst. aber auch das Wissen, dass er außergewöhnlich viel Glück gehabt hatte. Und ich füge hinzu, oder auch Pech. Das ist das, was einem Menschen ohne Gott bleibt im Leben. Glück haben oder Pech haben. Auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder auf der Schattenseite. Obwohl er nie ein Prophet oder ein Weiser geworden war, hat er sich mit wesentlichen Fragen auseinandergesetzt und so gut es ging versucht, ein reiches Innenleben zu kultivieren. Man kann seinen Glauben auch kultivieren. Oder man kann ihn leben. Man kann ihn zum wahrhaftigen, zum wirklichen Bestandteil seines Lebens machen. Man kann nicht sagen, alle Menschen, die von Gott nichts wissen oder wissen wollen, sind unkultiviert. Im Gegenteil. Er hatte nicht alles getan, was er hätte tun können, um denjenigen etwas mit auf den Weg zu geben, die weiter leben würden. Das bewegt die Menschen. Ich selber nenne das das Mitterrand-Syndrom. Dieser Knabe, ein Sozialist, der eigentlich nie viel Aufhebens von sich gemacht hat, als er aber merkte, er ist an Krebs gestorben, dass es mit ihm zu Ende ging, ist er durch Europa gefahren. Zu allen großen Philosophen, die er kannte, zu allen Politikern. Und was bewegte ihn? Die Frage: Was wird die Geschichte von mir denken? Was wird von mir bleiben? Weil wenn nichts bleibt, dann ist in den Augen vieler Menschen ihr Leben sinnlos gewesen. Was sie dabei nicht bedenken, dass auch die, die weiterleben, sterben. Und dann ist die Frage, wie lange es dauert, bis der Letzte, der jemanden noch erlebt hat, noch weiterlebt. Es müsse eine höchste schöpferische Kraft, das ist jetzt Zitat, das ist genau das. Die Menschen glauben, es muss, viele, nicht alle, es muss eine höchste schöpferische Kraft geben, und das ist die Liebe. Da muss Gott seine Hand im Spiel haben. Das glauben die Menschen gerne, auch wenn sie auf Abwägen sind. Hatte er geliebt? Die Konstante seines Lebens war die Liebe für seine Frau. Seine Kraft, für sie Opfer zu bringen, war ein Geschenk seines Lebens gewesen. Selbst wenn sie nur diesen einen Monat verheiratet gewesen wären, wo er sich gar nicht mehr bewegen konnte und sie ihn so aufopferungsvoll gepflegt hatte, wäre das Leben lebenswert gewesen. Wie man doch in manchen Situationen bescheiden wird. Und jetzt kommt die Tragik, wenn das die Weisheit eines Lebens ist. Jetzt lösten sich die Fragen, die das Leben an ihn gestellt hatte, plötzlich auf, und übrig blieben nur Empfindungen. Sein Bewusstsein seiner selbst erlosch allmählich. Er wurde abgeschaltet, sein Gehirn wurde abgeschaltet, meldete sich langsam ab, aber er kriegte es noch mit. Jetzt wurden seine Fragen nach dem Sinn des Lebens beantwortet. Harold trat nun ganz und gar in das verborgene Reich ein und verlor dann für immer das Bewusstsein. Staub, sag ich, ist nichts zu Ende, die Zitate. Staub bist du, und zum Staub musst du zurück. Das steht schon in Genesis im 3. Kapitel. So geht es den Menschen, die nicht in Gottes Gedanken eingeschrieben sind. Da ist keine Hoffnung. Unsere einzige Hoffnung ist, dass Gott an uns denkt. Wenn wir tot sind, sind wir eben nicht vergessen. Aber ist das, was hier offeriert wird, die richtige Antwort auf den Sinn des Lebens, auf die Suche nach Weisheit? Kommen wir zur zweiten Antwort. Vom Ende her denken heißt nicht das Ende denken. Das ist, was viele Menschen denken. Denke an dein Ende. Und das war's. Nein, nein. Es heißt, das Ende als Anfang zu begreifen. Mal erstmal für uns selbst. Und dann möglicherweise im Gespräch mit anderen zu sagen, für mich ist das Ende eben nicht das Ende. Sondern dann fängt das wirkliche, wahre Leben erst an. Lebensweise wird man erst, wenn man vom Wissen um Gott ausgeht. Da gibt es viele Definitionen von Weisheit, von denen die meisten auch nicht falsch sind. Ich habe für mich eine gefunden, und das war, meine ich, erstaunlicherweise, das ist ein Zitat aus der Schrift, und ich glaube, wir können es nicht besser sagen. Es steht in Kolosser im 2. Kapitel, Vers 2b und 3. Christus erkennen, indem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das ist Weisheit. Christus erkennen, indem alle Schätze, es gibt keine anderen, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das ist weise. Wir können noch so viele Bücher lesen, noch so viel studieren, noch so viele Seminare besuchen. Wir können Universitäten besuchen, wir können Theologie studieren. Wir können grübeln und unterhalten. Weise ist einzig und allein Christus erkennen. Ihn als seinen Herrn annehmen und vertrauen darauf, glauben, in dir, Jesus, sind alle Schätze verborgen. Ich brauche nirgendwo anders suchen, weil es gibt woanders keine Schätze, die die Motten nicht fressen. Was bedeutet das für uns? Was bewirkt diese Erkenntnis konkret? Ja, noch nicht. Jetzt folgen eine PowerPoint-Präsentation, die im Wesentlichen allein aus Zitaten aus dem Neuen Testament, exakt aus dem Epheserbrief bestehen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich versuche das mal, die läuft nämlich automatisch ab. Ich setze mich und ihr lest, aber vielleicht ein bisschen peinlich. Also während die da an die Wand geworfen werden, lese ich den Text dann doch. Geht aber automatisch weiter, wenn es auch etwas länger dauert, keine Angst. Wenn wir glauben, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, wird die Weisheit uns führen. Das heißt, mit Gott wird Jesus uns führen. Sie wird uns helfen, aus der Liebe, die uns getroffen hat, Konsequenzen für unser Leben zu ziehen. Epheser 4,1. So ermahne ich euch nun, dass ihr in der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Sie wird uns helfen, die geschenkte Einheit zu bewahren. Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle, der da ist über allen und durch allen. Wir werden erkennen, dass Gott jedem bestimmte, für ihn angemessene Begabung als Gnadengabe schenkt. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Mit Hilfe der Weisheit werden wir lernen, was es heißt, in einer mündigen Gemeinde zu leben. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir sollen nicht mehr unmüdige Kinder sein, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinung, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Die Weisheit wird uns helfen, geführt von der Liebe, Christus immer ähnlicher zu werden. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allen wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt, in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Und ganz abbrechen, bis zum Anfang. Das würde ich jetzt bis zum Ende immer weiterlaufen. Danke.